ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner.
Die Biathlon-Schießstände dieser Welt sind vor ihm definitiv nicht sicher. Denn mit einer Trefferquote von 94% kann sich keine schwarze Scheibe vor Justus Strelo verstecken. Er ist damit in der vergangenen Saison der beste Schütze im Biathlon-Zirkus gewesen. Zudem holte er in der Single-Mix-Staffel mit Vanessa Vogt in Antholz im Januar 2024 seinen ersten Weltcupsieg.
Toll performt. Jetzt bekommt er die Fahne. Holt sie sich. Vanessa Vogt und Justus Strelo gewinnen das Single-Mixed-Staffelrennen von Antholz. Und zwar überlegen, sensationell, herausragend. Hier kann man alle Superlative raushauen, die einem so einfallen.
Und damit herzlich willkommen, Justus Strelo. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Moin. Wer im Sommer nicht weint, der weint im Winter. Zitat Justus Strelo. Wie viel hast du denn jetzt im Sommer geweint?
Naja, schon ein bisschen. Wir haben hart trainiert, wir waren viel in Trainingslagern unterwegs und ja, das Training lief gut, aber tat natürlich auch weh, wie ich das angekündigt habe, so muss es sein. Aber ich freue mich jetzt auf den Winter und hoffe, dass ich jetzt nicht mehr weinen muss.
Aber wie kann man sich denn so einen typischen Trainingstag bei dir vorstellen? Also was hat besonders weh getan?
Na, besonders weh tun natürlich die harten Einheiten, intensive Einheiten. Am schlimmsten ist da eigentlich so 30-30 am Berg. Das heißt, man läuft 30 Sekunden Vollgas und hat dann 30 Sekunden Pause oder manchmal bloß 15 Sekunden Pause, wo man halt geht oder locker weiter joggt und dann wieder 30 Sekunden Vollgas. Und das 13 Mal hintereinander und davon 3 Durchgänge. Da habe ich zum Beispiel in Obertea im Trainingslager eine gute Einheit gemacht. Das tut schon richtig weh. Die ersten 2-3 Durchgänge gehen immer noch ganz gut und dann ist der Puls schon unter der Decke und dann geht es einfach noch 10-mal so weiter, muss man 10-mal wieder quasi voll lossprinten. Das ist schon mit die schmerzhafteste Einheit, die es gibt.
Ja, Erik Lesser und Arndt Peiffer, die haben ja auch mal eine Dokumentation gedreht. Man kennt diese berühmten Bilder von dem Laktattest auf diesem Band, wo man auch irgendwie so mit euch mitleidet auf dieser Rolle. Ja. Musstet ihr das auch machen?
Natürlich, Laufbahntests gehören auch immer dazu. Ist auch ein besonders harter Tag immer im Trainingsjahr. Da haben wir ungefähr 3 bis 4 Stück pro Jahr, wo wir das machen, wo eben erst ein Grundlagen-Ausdauertest gemacht wird. Der ist noch relativ entspannt und dann geht es aber darum, an einem konstanten Berg so lange wie möglich zu laufen, während das Band alle 20 Sekunden schneller wird. Und dann ist es wirklich ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, wie lange man sich da durchringt, irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Da ist das Band dann immer schneller und man kommt immer weiter zurück und irgendwann muss dann der Wissenschaftler auf den roten Knopf drücken und dann ist Feierabend, und dann sind Laktatwerte auf jeden Fall zweistellig.
Das wäre zum Beispiel meine nächste Frage gewesen, da ist aber noch nie jemand abgesaust, nach vorne oder nach hinten, oder? Also da wird frühzeitig dann der Knopf gedrückt.
Ja, also erstmal hat der Wissenschaftler immer seinen Finger dann schon so an dem Notausschalter und zweitens haben wir da auch so einen Brustgurt um mit einem Karabiner, der oben an einem Seil befestigt ist und wenn da der Zug zu groß wird, also wenn wir stürzen würden oder einen gewissen Punkt überschreiten, dann löst da auch eine Sicherung aus und dann bleibt das Band sofort stehen.
Okay, also es musste noch nie jemand seine Saison absagen, weil er beim Laktattest in diesem Gerät hängen geblieben ist. Das kann man schon mal so festhalten, also, das ist schon mal gut.
Die Brustgurte gibt's, weil Jens Filprich sich mal so doll auf dem Laufband gelegt hat, dass er eine Gehirnerschütterung hatte und seitdem gibt's diese Brustgurte. Davor waren das nur Hüftgurte, die haben ganz offensichtlich nicht so gut funktioniert.
Okay, also wegen Jens Filprich.
Das hat er jedenfalls erzählt jetzt mal beim Laufbandtest, dass er da schon mal hinten eingeschlagen ist. Also das kann schon mal passieren, deswegen gibt es jetzt die Sicherheitsvorkehrungen, damit das eben nicht mehr passiert.
Also die berühmten Filbrich-Brustgurte, so kann man das sagen. Wir hatten ihn ja auch schon mal bei uns hier im Podcast. Ich glaube, das ist nochmal eine neue Folge wert, einfach nur mit dieser Info. Vielen Dank, Justus, dafür. Ich frage ihn sehr gerne. So, jetzt hast du gesagt, dass du natürlich, weil du im Sommer sehr viel geschwitzt hast, sehr viel geweint hast, im Winter nicht so viel weinen möchtest. Am Wochenende geht es ja für euch los mit der neuen Biathlon-Saison im finnischen Kontiolahti und dann wartet ja im Februar im kommenden Jahr die Biathlon-WM in der Lenzer Heide auf euch. Welche Ziele hast du dir denn gesteckt, deine persönlichen Ziele für die kommende Saison?
Ja, meine persönlichen Ziele sind, dass ich meine Schießleistung von letztem Jahr wenigstens halbwegs in dem Rahmen wiederholen kann. Das war letztes Jahr natürlich besonders gut und ja, so Rekorde sind dann immer schwer nochmal zu brechen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ich nur annähernd wieder dahin komme. Ja, und läuferisch hat sich hoffentlich auch noch mal ein bisschen was getan. Deswegen denke ich, wäre es schön, wenn ich nächstes Jahr wieder die Top 15 im Gesamtweltcup angreifen kann. Und ja, auch in Einzelrennen das ein oder andere Mal bei der Flower Ceremony dabei zu sein, das ist schon das große Ziel.
Ja, aber kommen wir mal ganz kurz darauf zu sprechen. Du bist ein überragender Schütze. Ne? Ich habe es gerade gesagt, 94%, einer der besten in der vergangenen Saison. Würdest du sagen, dass das schon immer ein großes Talent von dir war oder dass du dir das unglaublich hart erarbeitet hast?
Ich denke, dass es schon, dass ich da schon mit Talent ausgestattet bin, dass ich da Glück habe, ein Schießtalent zu haben. Ich gehöre jetzt nicht zu den härtesten Arbeitern am Schießtraining. Da gibt es welche, die deutlich mehr Stunden mit Trockentraining verbringen oder Ähnlichem. Aber natürlich trotzdem gehört da auch harte Arbeit dazu. Also sich nur auf dem Talent ausruhen funktioniert auf jeden Fall nicht. Da muss man auch trotzdem den Sommer über dranbleiben und zusehen, dass man die Stärken auch behält.
Aber wie sieht denn diesbezüglich zum Beispiel so ein Training aus? Also seid ihr zum Beispiel den ganzen Tag auch nur mal am Schießstand oder macht ihr immer in der Kombination?
Nee, also nur am Schießstand sind wir manchmal oder sind wir zu Beginn der Saison im Mai. Da geht es darum, die Grundlagen, die technischen Grundlagen, was so Handlungsabläufe angeht, ja zu verfeinern und auch zu trainieren, dass das in Fleisch und Blut übergeht und man das ja aus dem FF kann und da nicht drüber nachdenken muss. Aber ansonsten trainieren wir natürlich immer in Kombination mit dem Laufen, weil das ist das, was wir am Ende im Schießstand machen. Und es bringt jetzt auch nichts, wenn man unter Ruhe, also ohne körperliche Belastung, ein sehr guter Schütze ist. Das hat relativ wenig Aussagekraft darüber, wie gut man dann unter Belastung zurechtkommt. Deswegen versuchen wir das Schießtraining eigentlich immer mit Belastung zu verknüpfen.
Und da hast du eine super Überleitung geschaffen, denn du hast mal in einem Interview dein Geheimrezept verraten, dass du nämlich eine hohe Herzfrequenz und einen gewissen Grad an Erschöpfung, Müdigkeit brauchst, damit du dich darauf konzentrieren kannst, alle Abläufe präzise auszuführen. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen komisch an für so einen Otto-Normalverbraucher, aber was meinst du damit konkret?
Naja, also wenn man jetzt mit geringer Belastung zum Schießstand kommt, dann ist einfach die Konzentration nicht so hoch, gerade im Training. Wir laufen jetzt nicht jedes Training Wettkampftempo. Also ich komme da nicht in jedem Training mit Maximalpuls, also mit sehr hohem Puls und körperlicher Erschöpfung an, sondern das ist oftmals ja auch ein lockeres Training oder niedrigeres Tempo. Und da nimmt man das ein bisschen auf die leichte Schulter oder ist halt im Kopf nicht so hoch konzentriert, wie das in der Wettkampfsituation ist. Im Wettkampf ist man ja voll unter Strom, hoch konzentriert, voll unter Anspannung. Und ja, darum geht es, dass man am Schießstand eben voll konzentriert ist und sich da eben keine Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Und das passiert eben bei ja, vermeintlich leichteren Rahmenbedingungen. Also sprich, man ist körperlich nicht erschöpft, man hat nicht so einen hohen Puls. Da passiert das eben leichter. Da nimmt man, da macht man das einfach so oder ist mit dem Kopf nicht ganz so da oder ja, ist einfach nicht so hoch konzentriert. Und dann passiert eben doch eher mal ein Fehler, als wenn man da wie im Wettkampf unter vollem Fokus rankommt. Und wirklich alle Systeme scharf geschalten sind und man dann eben wirklich nur dann den Schuss abgibt, wenn man auch im Ziel ist.
Ich kann mich daran erinnern, dass Snowboarderin Ramona Hofmeister mal sagte, sie ist ein absoluter Wettkampftyp. Also sie ist überhaupt kein Trainingstyp. Wie würdest du dich bezeichnen? Bist du eher ein Wettkampftyp oder bist du ein Trainingstyp?
Ich bin auf jeden Fall ein Wettkampftyp. Also meine Trefferleistung im Training unterscheidet sich jetzt nicht so maßgeblich von manch anderen aus dem Team. Beziehungsweise gibt es auch genug Einheiten, wo die anderen deutlich besser schießen als ich. Ja, aber gerade im Wettkampf gelingt es mir dann doch meistens sehr gut, die Konzentration hochzuhalten. Das war letztes Jahr meine Stärke und ich hoffe, dass ich mir das ja über den Sommer beibehalten konnte und auch dieses Jahr wieder so umsetzen kann.
Ja, dann blicken wir doch mal auf die vergangene Saison, auf euer Herrenteam, auf das deutsche Herrenteam. Im Gesamtweltcup, da wart ihr ja alle Mann extrem ausgeglichen. Johannes Kühn auf 12, Benedikt Doll auf 13, du auf 14, dein bestes Ergebnis. Und dann haben wir noch Philipp Navrat auf 15. In diesem Jahr sind im Kader ja auch noch mit dabei Simon Kaiser, Philipp Horn, Roman Rees, David Zobel und Danilo Riedmüller. Benedikt Doll ja nicht mehr dabei, der hat ja aufgehört. Wer glaubst du, kann sich als neue Nummer 1 bei euch im Team positionieren?
Naja, ich sag mal, die beste Ausgangssituation hat da jetzt erstmal der Hannes, der ja letztes Jahr schon sich da leistungstechnisch gut präsentiert hat. Und deswegen denke ich auch, dass er dieses Jahr da wieder ein gutes Wörtchen mitzureden hat in der Rolle. Insgesamt glaube ich, ist es aber doch eben gerade auch die Stärke von unserem Team, dass wir alle so ausgeglichen sind. Wir wissen alle, dass jeder aus dem Team uns an einem guten Tag schlagen kann, wir aber genauso gut auch jeden aus unserem Team an einem guten Tag selber ja, im Griff haben. Und ich denke, dass wir uns da, oder ich hoffe, dass wir uns da im Team so ein bisschen die Stärken oder die starken Wochenenden zuspielen und dass jeder da ja, auch seine tollen Ergebnisse abliefern und einfahren wird. Und deswegen bin ich gespannt, ob sich da so eine klare Nummer 1 rauskristallisieren wird. Aber ich denke, so wie wir uns auch im Training präsentieren, dass wir doch eben ein sehr starkes Team sind auf Augenhöhe.
Aber man muss das ja auch wollen, Leader zu sein. Also würdest du sagen, du könntest auch ein Leader sein?
Ja, das wird sich zeigen. Ich bin fast der Jüngste. Es ist gerade jetzt hier im Weltcup-Team nur der Danilo jünger als ich. Von daher bin ich da nicht in der Position, dass ich hier irgendwelche Führungspositionen anstrebe oder so. Da ist Altershierarchie erstmal angesagt.
Gibt so eine Hackordnung.
Genau.
Hackordnung. So wie das sein muss, ne? Wenn Ältere dabei sind.
Ja, natürlich.
Apropos Hackordnung, dein Kollege David Zobel, der hat nämlich auch noch zwei Fragen an dich, wo wir gerade bei ihm waren. Ich spiele die jetzt einfach mal vor.
Servus, lieber Justus und liebe Podcast-Hörer. Ich habe mir gedacht, Justus, du könntest doch noch ein paar Anekdoten aus unserem Weltcup-Debütjahr erzählen. Und zwar die erste wäre, wie nah sportlicher Erfolg und Misserfolg in einem Jahr zusammenliegen kann. Das haben wir, glaube ich, damals ganz gut bewiesen. Wir waren zusammen auf dem Zimmer. Vielleicht kannst du vom ersten und vom letzten Wettkampf der Saison berichten, was da so vorgefallen ist. Und noch dazu kannst du erklären, wie toll unsere Reisen manchmal ablaufen. Wie ist es denn mit unserem Weltcup-Debüt so gelaufen? Wie ist die Reise gewesen? Viel Spaß beim Erzählen.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, das ist witzig. Hätte ich die Fragen jetzt nicht verstanden, könnte ich David auch nochmal fragen. Der sitzt hinter mir. Wir teilen uns auch wieder ein Zimmer.
Viele Grüße.
Aber ja, ich weiß natürlich genau, welche Geschichten er meint. Die erste Geschichte, das war Corona oder das Corona-Jahr. Da ging der IBU Cup erst im Januar am Aber los. Da haben der David und ich uns auch ein Zimmer geteilt. Und ja, der erste Wettkampf war, glaube ich, ein Sprint. Und ja, Aber ist eine schwere Strecke, es war Neuschnee, wir hatten extrem schlechte Ski oder es waren allgemein schlechte Bedingungen. Ich glaube, unsere Ski waren jetzt im Vergleich zu den anderen jetzt nicht besonders schlecht, aber es war einfach langsam. Und ich weiß nicht genau, David ist, glaube ich, irgendwas Platz 70, 80 oder so gewesen und ich war, glaube ich, Platz 105 oder so mit 3 Schießfehlern oder so. Also das ist, glaube ich, auch das schlechteste internationale Ergebnis, was ich jemals eingefahren habe. Also auf jeden Fall habe ich mich nach dem Rennen gemacht, was ich hier eigentlich tue und ob ich überhaupt noch weiß, was Biathlon ist, weil so unterirdisch war ich, glaube ich, noch nie unterwegs. Und dann haben wir gedacht, naja, was kann das hier für eine Saison werden? Saßen dann beide wie ein Häufchen Elend wieder im Zimmer und wussten überhaupt nicht, wie das weitergehen soll, weil mit so einer Leistung, die wir an dem Tag angeboten haben, wusste man, dass das nicht mal für den IBU Cup reicht, sondern dass wir uns da wahrscheinlich bald im Deutschlandpokal und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr beim Biathlon wiederfinden. Und ja, dann lief die Saison doch noch ganz gut und am Ende saßen wir beide in Östersund bei unserem ersten Weltcup zum Saisonfinale mit den Großen. Ja, damals noch Erik Lesser, Arndt Peiffer waren da, glaube ich, beide noch dabei und Benny Doll ja sowieso. Und wir hatten da unseren ersten Weltcup in Östersund. Und haben uns dann, glaube ich, auch ganz passabel geschlagen, haben auf jeden Fall beide die Verfolgung geschafft. Also waren, glaube ich, so in den 30er, 40er Platzierungen unterwegs. Zur Verfolgung ging es dann auch für uns beide noch mal ein paar Plätze nach vorne. Für einen Massenstart hat es dann nicht ganz gereicht. Aber ja, da erinnere ich mich, da haben wir am Anfang noch gedacht, die Saison ist schneller vorbei, als wir gucken können. Und am Ende haben wir da im gleichen Jahr unser Weltcup-Debüt. Das war schon verrückt, wie die Saison sich da entwickelt hat.
Aber hast du da irgendwelche Lehren draus gezogen, dass du sagst, stimmt, ich muss hier wirklich von Rennen zu Rennen denken und von Lauf zu Lauf, weil wirklich jeder Lauf und jedes Rennen komplett anders laufen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat einfach gezeigt, dass da auch mal ein Ausreißer nach unten drin sein kann und dass man sich da nicht verunsichern lassen darf und dann auch einfach weiterkämpfen und daran glauben, dass man eben gut trainiert hat und dann auch die Leistung ja in sich hat und die dann auch abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Und ich denke, das haben wir bewiesen, dass wir uns da gut in die Saison reingekämpft haben und dann am Ende auch doch recht erfolgreiche Weltcup-Debüts hatten. Und ja, das hatte er ja auch angesprochen, die Reise zu dem letzten Weltcup war auch sehr abenteuerlich. Da standen wir in Frankfurt am Flughafen, dann war irgendeine Bedrohungslage, irgendwas mit Waffen, irgendjemand wurde mit Waffen gesehen. Wir waren es nicht, wir standen zwar auch mit unseren Waffen am Sperrgepäck, aber es ging nicht um uns. Dann war plötzlich der komplette Check-in-Bereich Sperrgebiet, ist dann Polizei durchgelaufen und alle Mitarbeiter wurden von den Check-in-Schaltern weggeholt und dann ging erstmal nichts mehr. Dann war klar, okay, wir kriegen unseren Flieger auf jeden Fall nicht. Ja, und dann war erstmal helle Aufregung, na okay, wir könnten morgen am nächsten Tag mit dem gleichen Flieger sozusagen wieder fliegen oder wir nehmen jetzt noch einen Flieger in 2 Stunden oder so nach Göteborg und müssen dann mit dem Zug von Göteborg nach Östersund fahren, was ein Nachtzug war, also dann über Nacht nach Östersund fahren. Und da habe ich gesagt, naja, wenn wir am nächsten Tag fliegen, dann verpassen wir sozusagen den vollen Tag. Und wenn wir das mit dem Nachtzug machen, dann kommen wir eben quasi mehr oder weniger zum Frühstück an und können dann uns wenigstens ja den Tag über noch ein bisschen bewegen, schon mal akklimatisieren. Das ist ja auch erster Weltcup, also will man dann natürlich auch ein bisschen Zeit vor Ort haben. Und da haben wir uns entschieden, nach Göteborg zu fliegen. Das hat dann auch geklappt und sind dann in Göteborg mit unserem ganzen Gepäck irgendwie zum Hauptbahnhof gestolpert. War natürlich jetzt auch nicht so einfach, weil das ist jetzt nicht das normale Reisegepäck mit einer Tasche, Waffenkoffer und noch einem Rucksack drauf, sondern wir hatten natürlich auch noch Skisäcke dabei. Wir mussten ja unser Skimaterial vom IBU Cup mit zum Weltcup nehmen, also mussten wir auch immer zweimal gehen sozusagen, um die ganzen Skisäcke mitzubekommen. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, diesen Zug da zu erreichen und dann sind wir so ein bisschen Hogwarts-Express-mäßig über Nacht in einem Wagen mit 3 Stockbetten übereinander pro Seite, also ein 6-Betten-Abteil sozusagen, wo es 3 Etagen gab, auf jeder Seite ein Bett. Und so sind wir dann, ja, 10, 11 Stunden mit dem Zug gefahren, haben über Nacht dort in diesem Schlafwaggon eben geschlafen und waren dann am nächsten Morgen früh um 7 oder so in Östersund, wurden dann noch von einem Shuttle abgeholt, zum Hotel gebracht. Also war eine abenteuerliche Anreise, ja.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Stunden warten ihr da unterwegs? 30? Nicht so ganz.
Ja, könnte hinkommen. Unser Flug sollte sicherlich vormittags irgendwann gehen, vormittags oder mittags. Also wenn wir, ich denke, ja, 24 bis 30 Stunden, irgendwie sowas.
Die schönsten 30 Stunden meines Lebens, Justus Schredo.
Ja, geht definitiv nicht.
Aber schläft man in so einem Schlafwagen bequem? Also vor allem, wenn man, also du hast ja mit allen Mannschaftskollegen dann wahrscheinlich in so einem Waggon geschlafen, oder?
Naja, es waren ja nur die Nachrücker vom IBU Cup. Ja. Wer war denn da dabei? Ich war David Zobel, ich war dabei. Wer hat noch bei uns geschlafen? Ich glaube, Isidor Scheuer war dabei.
Aber ihr wart alle unter euch oder habt ihr dann noch mit Wildfremden da in dieser Kabine?
Nee, also wir waren zu viert in dem Abteil, glaube ich. Also wir waren, es waren noch 2 Betreuer dabei, glaube ich. Also wir waren zu viert dort in dem Zugabteil von uns und hatten wir noch 2 Mädels, die mit waren. Die hatten dann ein anderes Abteil. Wir waren schon unter uns immerhin, aber wir hatten durch unser ganzes Gepäck, war sozusagen auch der Fußboden nicht betretbar, sondern der Fußboden bzw. die untersten Betten waren eben ja Waffenlager und Taschenlager, wo wir eben unsere Waffenkoffer und die Taschen stehen hatten. Und dann haben wir da oben drüber in diesen Stockbetten geschlafen. Ja, ich sag mal, es war jetzt nicht die entspannteste Nacht, aber man hat auf jeden Fall ein Auge zubekommen. Also es ist nicht zu vergleichen wie im Flugzeug oder normal in einem Sitz zu schlafen. Also es war schon ein ordentliches Bett. Also man konnte da schon ein bisschen zur Ruhe kommen, ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie wenn jetzt jemand vorbeikommt, so reinguckt und einfach diese ganzen Waffen da unten sieht und sich denkt so, ja, okay, ich gehe mal ganz schnell weiter.
Hier so man sieht die Waffen ja nicht. Das sind einfach nur schwarze Plastikkoffer. Das sieht man jetzt nicht, okay, ob das direkt Waffen sind. Sieht halt ein bisschen komisch aus, der Koffer. Aber
also nicht der typische Geigenkoffer quasi, wie bei der Mafia, sondern ein ganz normaler Koffer.
Nee.
Ja,
ja, genau.
Okay. Also solange keiner mit lustigen Zauberscherzartikeln durch die Gegend gelaufen ist und keiner von euch dann übel geworden ist, ist ja alles gut. Dann war es ja doch nicht der Hogwarts Express. Du hast gerade Benedikt Doll angesprochen. Der hat ja jetzt aufgehört, der macht jetzt eine Ausbildung. Wie sehr fehlt der gerade im Team? Also was hast du da im Sommer so gemerkt und gespürt? Was hat der mitgebracht? Welche Qualitäten?
Benny hat immer einen guten Witz dabei gehabt, immer viel Humor mit ins Team gebracht. Das auf jeden Fall. Und ansonsten war natürlich auch der Team-Captain, hat da immer gut für die Athleten gesprochen, wenn es jetzt um irgendwelche Interessen ging. Aber ich denke, inzwischen sind wir auch alle schon lange genug dabei und alt genug, haben viel von ihm gelernt und kommen deshalb auch, was das angeht, ganz gut ohne ihn zurecht. Aber er fehlt natürlich als Gesprächspartner bei Kaffeekuchen, aber die Tradition führen wir auch ohne ihn fort. Das hat er uns gut beigebracht, dass Kaffeekuchen immer ein ganz wichtiger Bestandteil im Trainingslager ist. Und ja, aber da fehlt er natürlich trotzdem.
Er wird dann einfach dazugeschaltet.
Ja, das müssen wir mal einführen. Ja, müssen, wir ihn, müssen wir ihn mal fragen, ob er dafür noch Zeit hat in seiner jetzigen Tätigkeit für Kaffeekuchen, weil er da so viel Luft hat wie wir.
Stimmt, jetzt muss er ja wirklich arbeiten, ne?
Eben.
Quasi. Jetzt muss er wirklich was tun. So, nicht so hier Biathlon. So. Genau, 34 ist Benedikt Doll alt. Jetzt hat euer Sportdirektor Felix Bitterling vor kurzem gesagt, dass junge Athleten so um die Anfang 20 fehlen im Juniorenbereich. Da kommen ja zwar jetzt wieder welche nach, aber dazwischen fehlen so die Talente. Würdest du sagen, oder stimmst du dem Ganzen zu? Siehst du das genauso? Und woran liegt das? Was machen zum Beispiel andere Nationen besser?
Ja, das heißt, was machen andere Nationen besser? Das ist jetzt die Frage, wie man sich das anschaut, wenn man die Nationenwertung anguckt im IBU-Cup, aber eben auch im Weltcup, aber vor allem im IBU-Cup. Klar, Norwegen können wir mal ausklammern. Die haben wahrscheinlich 3 A-Mannschaften, die Weltcup laufen könnten. Die haben sowieso andere Probleme. Aber danach ist eben dann schon das deutsche Team. Gerade im IBU-Cup sind die Jungs da auch echt stark. Und da muss man eben sagen, dass wir auch trotzdem nach oben hin noch eine etwas ältere, aber doch sehr breite Spitze haben. Also uns ist auch im Weltcup klar, wir haben es jetzt auch bei der Qualifikation wieder gesehen. Die Jungs, die jetzt im IBU-Cup dabei waren, aber beim Vorbereitungstrainingslager in Vukati mit dabei waren, das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie eine Klasse schlechter werden als wir, sondern das sind Sekundenentscheidungen, die da getroffen werden müssen, wer jetzt im Weltcup darf und wer im IBU-Cup erstmal anfängt. Und das ist natürlich auch nach unten hin dann weiter sehr eng. Also es ist jetzt nicht so, dass es da, ja, dass wir da zu viele Plätze für zu wenig Athleten hätten, sondern da muss man sich schon die Plätze hart erkämpfen. Und damit ist es natürlich aber auch für junge Athleten extrem schwer, da reinzukommen. Also ich kenne das ja selber von mir, von meiner Entwicklung. Ich habe auch lange gebraucht, mich da vom Juniorenalter, dann das erste Männerjahr war ich komplett nur im Deutschlandpokal unterwegs, weil ich einfach noch nicht die, ja, Möglichkeiten und einfach noch nicht die Fähigkeiten hatte, um mich da gegen die älteren Athleten durchzusetzen. Und das ist nach wie vor so. Klar haben die Jungen was drauf, aber wir sind ja deshalb, oder die Älteren sind ja deshalb auch nicht schlecht. Und dann ist es eben schon schwer, sich da so durchzusetzen in der Bandbreite auch von Athleten, die wir haben, weil jeder ist irgendwo ersetzbar. Es gibt immer jemanden, der gerade einen guten Tag hat und dann nur darauf wartet, sich deinen Platz zu schnappen. Und ja, da ist es eben so, dass wir da schon viel nach Leistung gehen. Und in anderen Nationen gibt es dann vielleicht auch mal, wenn ich jetzt an einen Tommaso Giacomel denke oder einen Eric Perrault oder so, die auch Zeit bekommen haben, sich im Weltcup-Team ja zu entwickeln. Also die dann einfach lange dabei sein konnten, wo es bei uns dann eher darum ist, okay, du bist Weltcup, ja okay, Platz 14 und Platz 40, alles klar, ciao, bist du wieder im IBU-Cup dabei. Ging mir selber so, deswegen, das ist halt auch eine Frage, wie viel dann in der Breite von unten nachkommt und da denke ich, dass das deutsche Team eine große Breite hat, aber dieses Supertalent, was jetzt mit Anfang 20 ohne Probleme in der Weltcup-Mannschaft mitläuft, das haben wir nicht. Warum wir das nicht haben, weiß ich jetzt nicht, ob das Glück ist, aber ich sehe jetzt auch bei den anderen Nationen nicht, dass da jetzt reihenweise junge Leute hochkommen würden und alles zerlegen. Wie gesagt, Norwegen können wir ein bisschen ausklammern. Wir haben sowieso andere Probleme. Da kann jeder Norweger im Weltcup mitlaufen. Das ist völlig egal, wie alt er ist.
Also wenn ich das richtig verstehe und so übersetze, würdest du sagen, wird das Thema negativer gesehen, als es eigentlich ist?
Naja, also ja, wir haben keinen Johannes Thingnes-Bø, wir haben jetzt auch keinen Seriensieger in Reserve die ganze Zeit, aber das, ja, da sind wir einfach nicht gut genug. Jetzt ist halt die Frage, ob das daran liegt, dass wir irgendwas falsch machen oder ob wir halt einfach nicht so gut sind, weil wir nicht so viele Talente haben, die Biathlon machen oder langlaufen können, wie das in Norwegen der Fall ist. Also wir haben sicherlich mehr Bevölkerung als Norwegen, aber ich denke trotzdem deutlich weniger Leute, die ordentlich Ski laufen können als Norwegen. Deswegen ist es die Frage, ob wir die Talente finden. Aber insgesamt, dass es so negativ aussieht, das ja, wird gerne so dargestellt. Aber wenn ich mir jetzt die letzten Junioren-WMs anschaue, wenn ich mir die Nationenwertung im IBU-Cup anschaue oder so, sehe ich jetzt nicht, dass Deutschland da irgendwie an Position 5 ist, sondern da ist Deutschland die meiste Zeit an Position 2 hinter Norwegen meinetwegen. Ja.
Aber du hättest dir zum Beispiel auch persönlich als junger Athlet gewünscht, wenn du in den Weltcup kommst, dass du mehr Chancen hast, auch mal Fehler zu machen, als sie dir dann letztendlich auch geboten werden, oder?
Jein. Ich konnte mich entwickeln. Für mich hat es funktioniert. Ich habe natürlich eine Weile gebraucht, ehe ich jetzt das Niveau habe im Weltcup, aber ich habe jetzt auch im Weltcup dann schnell Fuß gefasst. Also ich war dann auch im Weltcup direkt auf einem ansprechenden Niveau dabei. Meine erste vollständige Weltcup-Saison war war Platz 21 oder 24, irgendwie sowas in der Gesamtwertung. Jetzt zweite Weltcup-Saison war Platz 14 in der Gesamtwertung. Damit bin ich jetzt nicht unzufrieden. Und klar, vielleicht hätte ich auch, wenn ich in 2 Jahre vorher schon, wo ich noch IBU Cup gelaufen bin, wenn ich da im Weltcup dabei gewesen wäre, dann hätte ich halt öfters die Verfolgung nicht gesehen, ob einem das dann Spaß macht oder ob man lieber im IBU Cup Erfahrungen sammelt. Ja, das ist dann eben so. Aber auf der anderen Seite waren da eben immer noch Athleten dabei, die besser waren als ich und die in der Zeit größere Erfolge einfahren konnten. Und deswegen war das auch vollkommen in Ordnung, dass ich da erstmal über den IBU Cup meine Fähigkeiten aufbauen musste, um dann jetzt konkurrenzfähig zu sein.
Beziehungsweise du warst es ja in der letzten Saison sehr konkurrenzfähig und hoffe natürlich auch, dass du in der kommenden Saison konkurrenzfähig bist. Du hast gerade davon gesprochen, so die Norweger, die klammern jetzt mal aus. Also das wirkt jetzt nicht despektierlich, um Gottes Willen, aber kann man eigentlich auch also befreundet sein mit anderen Startern von anderen Teams? Also ein Johannes Tinjes Bø, wird da mal zusammen irgendwie Fußball geguckt am Wochenende vor Ort? Oder wie sieht das aus? Gibt es da Freundschaften untereinander?
Das gibt es auf jeden Fall. Natürlich, ich gucke jetzt nicht mit Johannes Tinjes Bø Fußball. Das liegt aber daran, dass ich mit Fußball relativ wenig in Mut habe. Da muss man jetzt eher an David fragen. Aber
der guckt da mit ihm.
Ich weiß nicht, ob Johannes Tinjes Bø ist und ein Fußballfan. Wobei doch, er wollte ja eigentlich Fußballer werden. Der wird sich das schon angucken. Spaß beiseite. Also es kommt natürlich darauf an, mit wem man jetzt im Hotel ist. Aber gerade hier in Kontiolahti speziell sind immer relativ viele Teams im Hotel und auch an der Strecke, man beim Einlaufen, beim Training, beim Auslaufen nach dem Rennen, man quatscht mit den anderen, man hat je nachdem mehr oder weniger Kontakt, wie man sich auch im Trainingsjahr sieht. Da gibt es immer internationale Freundschaften auch zwischen den Athleten und das ist ja jetzt nicht nur zwischen den Nationen, sondern ja eigentlich auch zwischen den Athleten aus einem Team, die ja fast noch direktere oder noch größere Konkurrenten sind als jetzt die Athleten anderer Nationen, aber natürlich im Wettkampf ist man natürlich gegeneinander oder läuft da gegeneinander, aber sobald da kein Wettkampfcharakter dahinter ist, freuen wir uns natürlich auch, wenn man da sich austauschen kann und da gibt es auf jeden Fall Freundschaften, also da ist jetzt kein Neid oder irgendwas in die Richtung von wegen, ja, da ist man natürlich manchmal neidisch und wäre man gerne so gut. Auf der anderen Seite möchte man mit einem Norweger auch nicht tauschen, weil da wirst du einmal bloß Vierter und dann wirst du schon direkt aussortiert, weil du musst eigentlich aufs Podest laufen, um im Weltcup-Team zu bleiben. Von daher bin ich da schon ganz froh, dass ich kein Norweger bin.
Stimmt, das ist wie mit den Österreichern und den Skifahrern. Die werden ja auch dann quasi direkt aussortiert. Wintersport im Ersten, kleines Teasing. Natürlich bei uns in der ARD-Sportschau, im Fernsehen oder im Livestream. Ab kommendem Wochenende wieder mit der vollen Dröhnung Biathlon auf allen Kanälen. In unserem Podcast, da könnt ihr nicht nur Justus Strelo lauschen, auch Biathlon-Kollegin Lina Grotjan war schon bei uns. Eure Wintersportstars ganz nah bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Also fleißig abonnieren. So, und jetzt wollen wir natürlich noch so ein bisschen über dich erfahren, außerhalb des ganzen Biathlon-Zirkus. Wo trifft man dich da außerhalb der Biathlon-Wettkampf-Arenen? Was machst du?
Meinst du jetzt direkt bei Weltcup-Veranstaltungen oder jetzt generell?
Genau, du bist direkt wieder im Fokus, ne? Nee, einfach so privat. Was macht der private Justus Strelo?
Ja, der private Justus Strelo hat jetzt erstmal Pause bis April. Da passiert nicht wirklich viel privat, weil ich bin jetzt bis praktisch Weihnachten komplett unterwegs. Das heißt, mein Alltag besteht daraus, ich stehe morgens auf, gehe zum Hotelfrühstück, dann mache ich Sport, entweder laufe ich hier ums Hotel mit Turnschuhen oder Skiern oder was halt gerade geht, witterungstechnisch. Dann gibt's Mittagessen, dann gehst du, fährst du raus an die Strecke, machst dort Biathlon, dann kommst du wieder rein, isst wieder, hast noch Physiotherapie am Abend, telefonierst nochmal kurz mit der Frau zu Hause und dann gehst du ins Bett und dann ist der nächste Tag und der sieht genauso aus oder du hast halt zwischendurch nochmal Wettkämpfe oder verbringst halt einen Tag damit von A nach B zu reisen, meinetwegen jetzt von Finnland nach Hofhilzen oder dann nach Frankreich. So sehen jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen aus, also Privatleben, ja, da gehst du vielleicht mal an einem Ruhetag, wahrscheinlich nächsten Montag, gehen wir vielleicht mal hier ins Einkaufszentrum und besorgt noch 1-2 Mitbringsel für zu Hause oder vielleicht macht man auch mal Kaffeekuchen, wie ich das schon angeschnitten habe, aber ansonsten, Privatleben ist jetzt erstmal nicht mehr.
Also komplett durchgetaktet, so kann man sich das vorstellen, ne?
Ja, so durchgetaktet ist das nicht. Da ist natürlich auch viel Leerzeit oder Freiraum dazwischen immer mal. Aber der wird natürlich in der Wettkampfphase zur Regeneration genutzt. Was natürlich darum geht, möglichst frisch und erholt beim nächsten Wettkampf wieder am Start zu sein. Deswegen, ja, jetzt hier, dass wir da groß Halligalli und Urlaub und gucken wir mal und was geht da noch und was geht dort noch, ist eher selten. Zum Ende der Saison wird es vielleicht ein bisschen lockerer, wenn dann die Schäfchen im Trockenen sind, man gute Ergebnisse eingebracht hat. Aber gerade jetzt am Anfang der Saison ist die Spannung sehr hoch. Da, ja, mit Freizeit im Dauergrau von Finnland, da gibt es jetzt auch schönere Orte, um seine Freizeit zu verbringen. Also dafür kann Finnland nichts, aber man kennt den November und Anfang Dezember. So schön ist es da jetzt nicht.
Ja, du hast es eben schon gesagt, das ist gar kein großer Unterschied zu Deutschland. Ne? Ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, du sitzt da im Winter Wonderland.
Nee.
Kommen die Elche vorbei mit dem Schlitten? Nein.
Es ist grau, es ist neblig, es sind 3 bis 4 Grad, es ist leichter Nieselregen. Man könnte sagen, es ist wie ein Oberhof.
Toll, aber das freut uns, dann müssen wir hier nicht so wirklich leiden. Aber wie heilig sind dir denn dann diese 4 Wochen April, in denen du frei hast? Also wirklich so wirklich frei, ja, frei.
Extrem heilig, also das ist die Zeit im Jahr, worauf man sich am meisten freut. Und auch generell versuche ich natürlich jede Möglichkeit, die ich habe, um ja mal nichts mit Biathlon im Hut zu haben, auch zu nutzen. Also die Regeneration dann für den Kopf, wo ich eben kein Biathlon mache, sondern wo ich dann einfach normal, ja, ein normales Leben sozusagen habe oder halt normalen Spaß haben kann, das probiere ich dann schon zu nutzen. Wobei es natürlich auch jetzt nicht so ist, dass wir hier einen absoluten Knochenjob haben, der total, ja, nervig ist. Es ist halt nur einfach so, dass man hier nicht unbedingt die Privatsphäre hat oder dass man jetzt machen kann, was man will, sondern man ist dann jetzt halt irgendwie so.
Ja, du kannst ja noch nicht mal einen Podcast alleine aufnehmen, ne?
Nee, das ist richtig. Also zumindest habe ich hier kein Einzelzimmer und jetzt hier im Hotel einen Raum zu suchen, wo ich komplett alleine bin, weiß ich auch nicht, ob das so schnell klappt. Ja, aber das sind wir gewöhnt. Ich meine, das machen die meisten von uns, seit sie Kinder oder Jugendliche sind. Da gewöhnt man sich dran und ja, das. So ist es halt, aber es macht ja auch Spaß.
Du hast auf deiner Homepage geschrieben, dass du Handwerk als dein Hobby bezeichnest. Was kann man sich darunter vorstellen? Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, oder Michel aus Lönneberger?
Naja, also prinzipiell versuche ich erstmal möglichst viel zu reparieren, bevor ich es wegschmeiße. Also ich habe Spaß daran, ja, an irgendwelchen Sachen zu basteln oder sie meinetwegen auch zu optimieren, wenn es jetzt irgendwas gibt. Und ja, in meiner ersten Wohnung hier das ein oder andere Regal, Schreibtisch selber gebaut, ja, solche Geschichten, das macht mir schon Spaß. Oder sei es jetzt mal am Motorrad ein bisschen schrauben oder so, also da alles, was so ein bisschen handwerklich, wo man selber was machen kann, das macht mir schon sehr viel Spaß. Oder an meinen Fahrrädern bin ich auch sehr gerne selber dabei, die zu pflegen und zu reparieren und zu verbessern, wenn es da Möglichkeiten gibt, genau.
Aber wenn irgendwann mal am Schießstand irgendwas kaputt gehen sollte, kannst du immer sagen, ich kann helfen, was braucht ihr? Kannst direkt seinen Handwerkergürtel auspacken.
Am Schießstand haben wir hier genug Experten, die sich damit besser auskennen. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht der erste Ansprechpartner.
Du kannst dich ja ins Gespräch bringen, falls keiner da sein sollte. Also sagen, hier, ich bin da, ich kann das regeln für euch.
Weiß nicht, ob es dann so weit reicht.
So, kommen wir zu einem anderen Hobby. Und zwar, du studierst Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurswesen.
Das hat nichts mit Hobby zu tun.
Das hat nichts mit Hobby zu tun. Das ist ein Vollzeitstudium. Ne? Wie sieht's da aus?
Naja.
Hat das was mit Hobby, mit Spaß? Womit hat das zu tun?
Ja, dunkles Thema. Falsche Frage. Das war mein Plan B. Also natürlich habe ich schon früh drüber nachgedacht, was mache ich, wenn es mit dem Sport nicht klappt. So langsam sieht es so aus, als hätte es mit dem Sport doch ganz gut funktioniert. Deswegen der Plan B, ja, der wabert jetzt so vor sich hin. Ich werde das Studium sicherlich noch irgendwann fertig machen, aber es läuft eher schleppend und die Motivation für das Studium ist gerade auch eher gering. Ich versuche da jedes Jahr dran zu bleiben und mich ja weiter vorzuarbeiten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das mache ich schon noch irgendwann fertig, aber ja, wirklich Spaß oder Hobby. Klar, es interessiert mich schon, sonst hätte ich mir das nicht ausgesucht. Aber inzwischen ist der Fokus da nicht mehr so sehr darauf, aber ich möchte es natürlich dann auch trotzdem durchziehen, wenn ich es jetzt angefangen habe.
Also so ein bisschen das berühmte, mach mal was Vernünftiges noch so nebenbei.
Genau, dass man was Ordentliches lernt.
Aber wie funktioniert das eigentlich als Leistungssportler? Also ich weiß, bei Fabian Hambüchen, der hat ja an der Deutschen Sporteschule studiert und der hatte dann immer in der Wettkampfpause hat er studiert und wenn er Wettkämpfe hatte, dann hat er quasi ein Pausensemester eingelegt. Wie ist das bei dir?
Da muss man fairerweise sagen, dass ich an einer privaten Hochschule bin, wo man für den Studienabschluss für deutsche Verhältnisse auch relativ viel Geld bezahlen muss. Und das sind Studiengänge, die erstmal komplett darauf ausgelegt sind, dass sie digital stattfinden. Also dass ich dafür jetzt keine Vorlesungen oder sowas besuchen muss, sondern ich habe da Studienhefte, ich muss mir das im Selbststudium beibringen. Und auf der anderen Seite ist man auch sehr flexibel, was die Prüfungstermine angeht. Also das ist jetzt keine Prüfungsphase, wie das an der normalen Uni ist, dass man nur so einer gewissen Zeit vom Jahr seine Prüfung schreiben muss und dann alle geballt. Und dann, wenn man da was nicht geschafft hat, muss man ein halbes oder ein ganzes Jahr warten, bis die Prüfung wiederkommt. Sondern man hat da eigentlich, ich glaube, 10 Prüfungstermine im Jahr, wo man 2 Prüfungen pro Termin schreiben könnte. Also ich kann das ganze Jahr jederzeit Prüfungen schreiben und mich da so ein bisschen mir das so ein bisschen selber einteilen. Von daher ist das Studium sehr flexibel und auch darauf ausgerichtet, dass das Leute machen können, die nebenbei 40 Stunden arbeiten. Also das ist schon ein Studium, was so ausgelegt ist, dass man das sozusagen als Fortbildung oder als Ergänzung macht und ist dementsprechend auch vom Umfang und von den Anforderungen, wenn ich das jetzt bei meiner Frau gesehen habe oder bei ihrem Freundeskreis, was die für einen Workload im Studium hatten, muss ich schon ehrlich zugeben, dass mein Studium da ein bisschen entspannter ist und da nicht unbedingt mithalten kann.
Wenn man es dann macht, ne?
Das müssen wir natürlich trotzdem.
Das ist das Nächste. Wolltest du schon immer mal Biathlet werden oder was steht in deinem Freundschaftsbuch drin? Kannst du da nochmal reingucken?
Das weiß ich. Da müsste ich tatsächlich nochmal reingucken. Die habe ich bestimmt zu Hause noch irgendwo. Aber nee, es war nie der große Kindheitstraum, mal Biathlet zu werden. Ich habe damit angefangen, es hat mir Spaß gemacht, aber eher der Sport an sich oder dass man da auch Freunde, meine Freunde haben das dann eben auch gemacht, es hat mir Spaß gemacht, dass ich schießen durfte oder konnte, das war was Besonderes, da gab es jetzt nicht so viele in der Klasse oder so, die jetzt sagen konnten, sie gehen jetzt zum Schießen oder das hatte mich schon gefesselt, aber es war auch später nie der Plan, dass ich auf jeden Fall Profisportler werden möchte, das hat sich so ergeben, ich war dann immer gut genug, um den nächsten Schritt zu gehen und habe das dann auch weiter verfolgt. Aber es war jetzt nie so mit 12, 13 war jetzt nie der große Traum, dass ich auf jeden Fall Olympiasieger werde. Da waren meine Eltern dann auch immer schon vorsichtig genug und haben immer so, naja, es schafft immer nur einer aus dem Jagen, wenn überhaupt. Und damals war ich jetzt auch nicht so der beste Athlet. Deswegen hatte ich da nicht so viel Selbstvertrauen, dass ich sage, ja, ich werde auf jeden Fall mal Vollprofi.
Lustigerweise, Selina Grozian hat das in ihrer letzten Folge gesagt, dass sie gesagt hat, Berufswunsch Olympiasiegerin. Und ich so, ach, ist das ein Beruf?
Ja, das gibt es bei vielen, aber das war bei mir nie so. Aber das habe ich, glaube ich, auch von meinen Eltern so ein bisschen mitbekommen, dass da ja wahrscheinlich auch von ihnen einfach ein bisschen versucht wurde, den Druck rauszunehmen. Ich habe es wirklich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dass ich jetzt selber so weit komme, hätte ich nicht gedacht.
Aber du hast ja angefangen mit Langlauf. Du hast ja gewechselt dann 2003 zu Biathlon, habe ich zumindest gelesen.
Ja, mit. Also
du hast direkt
gewechselt
mit Biathlon
2003
angefangen.
Zum Biathlon. 2003 war ich 6 Jahre alt.
Ja, hat ein Wechsel stattgefunden ans Gewehr.
Nee, mit 6 Jahren durfte ich noch nicht schießen. Ich durfte erst mit 8 Jahren schießen. Oder mit 8 Jahren habe ich das erste Mal das Luftgewehr in der Hand gehabt. Also ich habe davor nicht Leistungssport, also mit 5, 6 Jahren habe ich noch keinen Leistungssport betrieben. Das war dann einmal die Woche halt sportliche Betätigung bei dem Verein, wo ich eben auch jetzt immer noch bin, bei der SG Steyr Schmiedeberg. Und das wurde dann peu à peu regelmäßiger. Dann war es irgendwann 2-mal die Woche, dann war es 3-mal die Woche. Und ja, wie gesagt, geschossen mit dem Luftgewehr haben wir das erste Mal, da war ich 8 Jahre alt. Genau, aber ja, also vorher Langlauf gemacht habe ich nicht.
Aber da gibt es ja auch eine Besonderheit, ihr lauft ja nicht mit der Waffe durch die Gegend, ne? Sondern ihr geht dann zum Schießstand, da ist die Waffe für euch, steht da parat und dann schießt ihr damit. Oder wie war das damals im Kinderbereich?
Ja, also im Schülerbereich ist es so, dass man die Waffe immer am Stand hat und erst wenn man dann mit 16 Jahren zum Kleinkalibergewehr wechselt, also zu dem Gewehr wechselt, was wir auch jetzt benutzen, erst dann nimmt man die Waffe mit. Bis dahin steht die Waffe immer am Stand. Genau.
Okay, sicher ist sicher.
Ja, da ist man auch einfach noch zu klein, die Waffe zu tragen. Also ich meine, wenn man sich da jetzt einen 10-, 11-jährigen Jungen vorstellt, der dann mit Waffe durch den Wald läuft, die Waffe, auch das Luftgewehr wiegt 3 bis 4 Kilo, das ist dann schon eher schwierig, wenn man selber nur 20, 30 Kilo wiegt.
Du hast gerade gesagt, dass du 6 Jahre alt warst damals, mit 8 Jahren dann das erste Mal das Luftgewehr in der Hand gehabt hast. Hattest du damals Vorbilder im Biathlon oder vielleicht woanders?
Also die ersten Sportereignisse, an die ich mich erinnern kann, gerade Biathlon, die ich geschaut habe, waren Turin 2006. Also ja, da so mit 8, 9 Jahren kann ich mich da erinnern. Da war dann so Sven Fischer, Michael Kreis und so, das sind so die ersten Namen, an die ich mich wirklich erinnern kann, bei denen ich mitgefiebert habe. Uschi Diesel war damals auch noch dabei. Genau, also das sind so die ersten. Und da habe ich früher immer gesagt, mein Vorbild ist Sven Fischer. Also ja, kann man sagen, so das Kindheitsidol war damals Sven Fischer, ja.
Ohne Handschuh, egal bei welchen Temperaturen, auch bei minus 80 Grad.
Ja, genau, und mit speziellen Stockgriffen, genau. Ja. Aber das habe ich erst später erfahren. Das war, in dem Alter habe ich das noch nicht mitbekommen, dass eine andere Technik läuft oder andere Stöcke hat als die anderen. Das hat man dann erst im fortgeschrittenen Alter mitbekommen.
Ja, und Uschi Diesel hätte gerne bei dir wahrscheinlich auch Nachhilfe bekommen bezüglich Schießen. Das war auch nicht so ihre große Stärke. Dafür hat sie aber alles platt gelaufen, was ihr zwischen die Ski kam. Nochmal zu einer anderen privaten Situation. Du hast in diesem Jahr geheiratet. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Die Flitterwochen sind aber ausgefallen. Werden die noch nachgeholt?
Ne, die haben wir quasi vorgezogen. Wir waren nach dem letzten Weltcup, also beim letzten Weltcup war meine jetzt Frau auch mit dabei in Kenmore. Und dann haben wir noch 2 Wochen Rundreise in Kanada rangehängt. Das waren dann quasi die vorgezogenen Flitterwochen, wenn man das so sagen möchte. Danach war ja zeitlich einfach keine Luft mehr.
Das ist alles durchgeplant. Hochzeit, Flitterwochen. Das kann dann auch mal unterschiedlich
sein. Ja, also wie gesagt, Flitterwochen waren halt nicht. Kann man dann so als Flitterwochen bezeichnen. Es war eben unser Urlaub dann nach der Saison. Geheiratet haben wir dann erst im Mai. Wegen des Wetters soll ja ein bisschen schöner sein. Und ja, genau. Aber dann ab Mai ist keine Zeit mehr für 2 Wochen Urlaub. Da wird dann durchtrainiert. Das ist richtig.
So, einer, der vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf euer Glück ist, in Anführungsstrichen, ist unser Kommentator Erik Lesser. Der hat nämlich unter einen Post von dir mit deiner Frau vor 3 Jahren geschrieben, Iba, sowas zeigt man doch nur bei OnlyFans. Und du hast darauf geantwortet, stimmt, da könnte ich ja noch Geld verdienen. Wie sieht's aus mit der OnlyFans-Karriere?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Muss ich jetzt alle enttäuschen, die mir gerne bei OnlyFans folgen wollten. Nee, bin ich nicht. Gibt's nichts von mir zu sehen.
Also Karriere beendet, bevor sie überhaupt starten konnte?
Ja, noch nicht gestartet. Noch versuche ich mit Biathlon mein Geld zu verdienen. Vielleicht, wenn es nach der Karriere ganz dunkel aussieht und ich mein Studium nicht fertig kriege, vielleicht probiere ich es dann mal dort, aber ich glaube eher nicht.
Wir werden dann nochmal eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wir wollen ja am Ende der Saison eine Playlist erstellen mit den Songs eurer Wintersport-Superstars. Und da kann alles mit dabei sein, von Schlager über Pop bis Metal. Was ist denn derzeit dein Lieblingssong, den du gerne mit auf die Playlist packen würdest? Ich schreibe mit.
Lieblingssong ist echt eine gute Frage, bin ich verdammt schlecht. Ich höre vor allen Dingen so House und Techno-Clubmusik, was auch immer. Da muss ich jetzt mal nachgucken, wie man sowas nennt.
Also eher so ein DJ-Set würdest du dann draufpacken?
Naja, kein ganzes Set, da habe ich schon einen Song. Warte, ich suche mal kurz aus meiner Playlist was raus. Was haben wir hier? Art Deco.
Art Deco, okay.
Dann Bindestrich und dann Techno.
Also Techno wie Techno.
Ja, nee, mit Doppel-K, T-E-K-K-N-O.
Ah, okay, gut.
Von Clark 99 oder 99.
Okay, ich habe es auf jeden Fall notiert, das packen wir mit auf die Playlist und ich bin echt mal gespannt, was am Ende auf dieser Liste alles stehen wird. Auf jetzt, also nach 3 Gästen ist es schon echt eine wilde Mischung, das kann man sagen. Wir wünschen dir natürlich jetzt erstmal alles Gute für die kommende Wintersportsaison und dass du vor allem gesund bleibst, das ist ja sowieso das Wichtigste.
Vielen Dank.
Ja, und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, egal wo ihr seid und uns hört, abonniert uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Wir haben in den nächsten Wochen Großartiges für euch vorbereitet. Mit tollen Gästinnen und Gästen. Also schaltet einfach ein. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.